Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die 49. Münchner Sicherheitskonferenz ist am Nachmittag zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt stand heute das umstrittene iranische Atomprogramm. Außenminister Salehi zeigte sich offen für das Gesprächsangebot der USA. US-Vizepräsident Biden hatte dem Iran gestern direkte Verhandlungen angeboten. Israels Verteidigungsminister Barak warnte erneut vor der Gefahr einer iranischen Atombombe.
Gespanntes Warten. Werden die Vertreter Israels und des Iran zur selben Zeit im Saal sein? Nein, die Konferenzregie hat peinlich genau darauf geachtet, dass das nicht passiert. Auftritt des israelischen Verteidigungsministers. Er wirft dem Iran vor, Atommacht werden zu wollen. Teheran sei nicht zu trauen. Überall, sei es in Somalia oder dem Jemen, dort, wo der Terror zu finden ist, hat der Iran seine Finger im Spiel. Barak hat den Saal verlassen, erst dann tritt der iranische Außenminister auf. Wie wird er auf das Gesprächsangebot des US-Vizepräsidenten reagieren? Zunächst scheint er guten Willen zu bekunden. Für uns gibt es keine rote Linie für Verhandlungen, aber wir müssen sicherstellen, dass es dieses Mal wirklich so ist, dass die andere Seite ernsthafte Absichten hat und wirklich eine Lösung finden will. Doch ist Teheran wirklich verhandlungsbereit? Salehi zieht ausgerechnet die internationale Atomenergiebehörde heran, um die friedlichen Absichten des iranischen Atomprogramms zu beweisen. Das bringt andere auf dem Podium in Rage.
Das ist eben ein Irrtum, Herr Minister, zu sagen, man hat uns nicht nachgewiesen, dass das und das ist. Zeigt mir ein Dokument. Umgekehrt ist es erforderlich, dass Sie der internationalen Atomenergiebehörde die Sicherheit geben, durch objektive Garantien, durch Kontrollmöglichkeiten, dass das Programm friedlich ist.
Viele Konferenzteilnehmer haben ihre Zweifel. Sie vermuten eine durchsichtige Taktik der Iraner, um Zeit zu gewinnen und das eigene Atomprogramm weiterzuentwickeln. Immerhin, noch im Februar will sich der Iran zu einer neuen Verhandlungsrunde mit den 5 UN-Vetomächten und Deutschland treffen.
Der nächsten israelischen Regierung muss es nach Auffassung von Premierminister Netanyahu gelingen, die Bedrohung durch den Iran in den Griff zu bekommen. Vor Beginn der Koalitionsverhandlungen forderte er, eine atomare Bewaffnung des Iran müsse verhindert werden. 2 Wochen nach der Parlamentswahl nahm Netanyahu heute Gespräche mit anderen Parteien auf. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Überraschungssieger der Wahl, Lapid, mit seiner Zukunftspartei.
Er ist ganz entspannt. Yair Lapid, Chef der Zukunftspartei, spielt gestern Abend vor seinen Anhängern den Beatles-Song With a Little Help from My Friends. Ohne den Politikaufsteiger und Wahlgewinner geht fast nichts mehr in der israelischen Politik. 19 Abgeordnete sitzen für seine Partei im neu gewählten Parlament. Heute wissen wir, dass es für uns keine Grenzen gibt. Wir werden zusammen das Land verändern. Das setzt den israelischen Premier unter Druck. Benjamin Netanyahu soll die neue Regierung bilden, doch dazu braucht er verlässliche Partner. Die Herausforderungen sind groß, das iranische Atomprogramm, der eingefrorene Friedensprozess und die schwierige soziale Lage. Ich will eine Regierung der nationalen Einheit bilden, denn unser Land befindet sich in einer kritischen Lage. Auftakt der Koalitionsverhandlungen in einem Hotel am Rande von Tel Aviv. Fast stündlich geben sich heute die Verhandlungsführer die Klinke in die Hand. Eine nationalreligiöse Regierung scheint diesmal ausgeschlossen. Netanyahu braucht die Stimmen der liberalen Parteien. Und er braucht Yair Lapid. Doch das wird seinen politischen Preis haben, denn der Newcomer lehnt politischen Extremismus strikt ab.
Die entscheidenden Fragen bei den Koalitionsverhandlungen sind, nimmt Premierminister Netanyahu die religiösen Parteien wieder mit in die Regierung und sind die ultraorthodoxen Juden weiter von der Wehrpflicht befreit? Yair Lapid, der neue starke Mann in der israelischen Politik, hat schon klargemacht, er will nicht in eine Regierung mit den religiösen Parteien und er besteht auf eine allgemeine Wehrpflicht für alle.
Der syrische Präsident Assad hat Israel vorgeworfen, sein Land schwächen zu wollen. Assad äußerte sich zum ersten Mal öffentlich seit den israelischen Luftangriffen Mitte vergangener Woche. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA zitiert Assad mit den Worten, Syrien werde jede Aggression abwehren. Diese Bilder des syrischen Fernsehens sollen die Zerstörungen nach den israelischen Luftangriffen zeigen. Unter anderem soll ein militärisches Forschungszentrum nahe Damaskus getroffen worden sein. Aus dem NSU-Untersuchungsausschuss gibt es massiven Druck, um Auskünfte über einen V-Mann aus dem Umfeld der Terrorzelle zu bekommen. Der Ausschussvorsitzende Edati warnte das Bundesinnenministerium, er werde sich im Streit über die Informationen notfalls an das Bundesverfassungsgericht wenden. Bei dem V-Mann handelt es sich um einen Neonazi aus Sachsen-Anhalt, der als Unterstützer der NSU-Zelle gilt. Der Ausschuss will wissen, wer seine Kontaktleute beim Verfassungsschutz waren.
Das ist er, der V-Mann mit dem Decknamen Corelli, ein Neonazi, der 10 Jahre lang für den Verfassungsschutz tätig war und der Verbindungen zur NSU-Terrorzelle hatte. Als die Polizei 1998 dieses Waffenlager aushob, fand sie auch eine Telefonliste des NSU-Terroristen Uwe Mundlos. Darauf Thomas R., alias Corelli, der Spitzel des Verfassungsschutzes. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages will nun den Verfassungsschützer befragen, der Corelli geführt hat. Doch das Bundesinnenministerium verweigert die Genehmigung. Der Ausschussvorsitzende droht deshalb, notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.
Die Reaktion des Bundesinnenministeriums, sich da totzustellen, geht auf keinen Fall. Wir werden das nicht hinnehmen. Wir müssen das möglicherweise auch gerichtlich klären. Ich hoffe nicht, dass das notwendig sein wird.
Das Problem, nicht nur die Identität der V-Leute ist geheim, sondern auch die der Verfassungsschutzbeamten, die sie führen. Deshalb schlägt die Union ein Verfahren vor, das schon in anderen Fällen angewendet wurde.
Ja, das wäre eben, dass wir keine öffentliche Sitzung machen, sondern eine nicht öffentliche, dass wir die Person geheim vernehmen, dass auch die Namen entsprechend eingestuft sind, sodass am Ende nichts nach außen dringt, was diese Personen, also die Beamten, um die geht es ja, irgendwie gefährden könnte.
Doch der Grünen-Abgeordnete Ströbele will noch einen Schritt weitergehen.
Ich will auch gar nicht ausschließen, dass wir auch Herrn Thomas R., so heißt er ja eigentlich, Corelli, dann auch als Zeugen im Untersuchungsausschuss haben.
Keine Stellungnahme heute vom Bundesinnenministerium, stattdessen der Verweis auf den 20. Februar. Dann wollen sich Vertreter beider Seiten treffen, um über den Fall Corelli zu diskutieren.
Nach dem Anschlag auf die US-Botschaft in Ankara prüft das Bundesinnenministerium Berichte über Spuren, die nach Deutschland führen. Das hat ein Ministeriumssprecher heute bestätigt. Nach Angaben der türkischen Behörden war der Selbstmordattentäter mit gefälschten Papieren eingereist. Laut Medienberichten soll es sich um einen türkischen Linksextremisten handeln, der in Deutschland untergetaucht war. Er hatte bei dem Anschlag am Freitag einen Wachmann mit in den Tod gerissen. Französische Soldaten gehen weiter gegen die islamistischen Rebellen in Mali vor, auch nachdem die großen Städte im Norden zurückerobert sind. Die Luftwaffe flog in der vergangenen Nacht mehrere Angriffe nördlich von Kidal. Ziele seien Depots und Trainingslager der Aufständischen gewesen, sagte ein Militärsprecher. Der französische Präsident Hollande hatte gestern Timbuktu besucht. Dort haben die Rebellen große Zerstörungen angerichtet.
In einer Kiste im Schlafzimmer hat Abdullah Sissé gerettet, was noch zu retten war. 46 der historischen Bücher, jahrhundertealte Manuskripte, die sonst der Zerstörungswut der Islamisten zum Opfer gefallen wären. Das hat uns hart getroffen. Wir verurteilen die Islamisten. Das sind keine guten Muslime. Denn der Islam erkennt die Wissenschaft an und auch das, was in diesen Schriften steht. 2000 Manuskripte wurden hier in der Hamed Baba-Bibliothek verbrannt, sagt Abdullah Sissé. Immerhin, der Schaden ist weniger schlimm als anfangs befürchtet. Etwa 90% der Schriften konnten gerettet werden. Das Scheich Sidi Amar-Mausoleum, Weltkulturerbe, liegt dagegen völlig in Trümmern. Eines von vielen in Timbuktu. Die Stabilität wirkt noch wackelig in der Stadt. Französische und malische Truppen patrouillieren regelmäßig durch Timbuktu. Wir wollen wirklich nicht, dass die Franzosen wieder gehen, denn Mali ist noch nicht frei. Die Menschen haben immer noch Angst, dass sich Islamisten hier versteckt halten und zurückkommen.
Das französische Militär hat uns heute gesagt, sie planen Anfang nächster Woche aus Timbuktu wieder abzuziehen. Die Menschen hier bleiben mit vielen Schwierigkeiten zurück. Timbuktu ist heute eine Stadt fast ohne Infrastruktur. Der Wiederaufbau wird zu einem großen Kraftakt werden.
Die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Ex-König von Kambodscha, Sihanouk, nähern sich am Ende. Am Freitag wurde sein Leichnam in einem Park in der Hauptstadt Phnom Penh aufgebahrt. Morgen soll er eingeäschert werden. Sihanouk war im Oktober im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Politik des früheren Monarchen war umstritten und widersprüchlich. Trotzdem wird Sihanouk von vielen Kambodschanern nach wie vor verehrt.
Zehntausende sind gekommen, um König Sihanouk die letzte Ehre zu erweisen. Gleich neben dem Palast ist sein Leichnam aufgebahrt. Noch einmal darf sein Volk ihm nahe sein, nur wenige Stufen vom goldenen Sarg entfernt. Papa nennen sie ihn, den Vater der Nation. Sihanouk, der König, der regieren wollte, statt nur zu repräsentieren, er führt sein Land gegen Frankreich in die Unabhängigkeit. 1955 dankt er ab, um als Premier die Geschicke seines Landes zu leiten. Sein Führungsstil autoritär, doch viele Kambodschaner erinnern sich an eine goldene Ära des Friedens. Seine Politik bleibt umstritten. Nach einem Militärputsch sucht er Anfang der 70er Unterstützung bei den Roten Khmer. Der Pakt mit den Ultrakommunisten, die Umarmung des großen Bruders Pol Pot, sein wohl größter Fehler. Fast 2 Millionen Menschen sterben während der Terrorherrschaft der Roten Khmer. Im Land überwiegt die Dankbarkeit für seine Lebensleistung. Viele Kambodschaner haben hunderte Kilometer zurückgelegt, um bei der Bestattung dabei zu sein. Der Tod Sihanouks, für viele auch das Ende einer starken Monarchie. Phnom Penh am frühen Abend. Sihanouks Sohn, König Sihamoni, kniet am Sarg seines Vaters. Seit 2004 sitzt er auf dem Thron, doch aus der Tagespolitik hält er sich raus. Das Erbe, das er angetreten hat, wird nun noch schwieriger.
Borussia Dortmund hat sich in der Fußball-Bundesliga auf den 2. Tabellenplatz vorgeschoben. Der deutsche Meister gewann beim bisherigen 2. Bayer Leverkusen mit 3:2. Im 2. Sonntagsspiel besiegte der 1. FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Die Tore für die Franken erzielten Timmy Simmons und Thomas Speckhardt. Für Mönchengladbach traf Patrick Herrmann. In der Tabelle hat München jetzt 12 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Leverkusen rutscht auf Rang 3, Frankfurt, Mainz und Schalke auf den weiteren internationalen Plätzen. Die zweite Hälfte beginnt mit Hannover, dann Bremen, Stuttgart und Düsseldorf, Hoffenheim auf dem Relegationsplatz, Augsburg und Greuther Fürth auf den Abstiegsrängen.
Der Thüringer Maximilian Arndt hat den Weltmeistertitel im Viererbob gewonnen. Auf der Natureisbahn in St. Moritz siegte er mit seinen Anschiebern Marco Hübenbecker, Alexander Rödiger und Martin Putze vor dem russischen Schlitten von Alexander Subkov. Maximilian Arndt hatte die Führung bei Halbzeit zunächst verloren, holte sie aber in Lauf 3 wieder zurück. Volles Risiko auch im Finaldurchgang brachten den Titel in der Königsklasse vor dem Russen Subkov und dem US-Amerikaner Holcomb.
Eine Woche vor dem Karnevalshöhepunkt in den rheinischen Hochburgen hat im Norden das närrische Treiben bereits begonnen. In Damme im Landkreis Vechta verfolgen mehrere 10.000 Zuschauer den Karnevalsumzug, einen der größten in Norddeutschland. In Venedig steht ebenfalls ein Zeichen des Karnevals. Beim traditionellen Engelsflug auf dem Markusplatz schwebte eine Karnevalskönigin vom Glockenturm hinüber zu einer großen Theaterbühne. Auch das Wetter spielte heute mit, nachdem es gestern noch Regen und Hochwasser gab.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 4. Februar.
Wolken des Tiefs bei Island sorgen bei uns für Regen und Schnee. Dabei strömt vorübergehend milde Luft nach Deutschland, in der die Schneefallgrenze bis in die Hochlagen ansteigt. In der Nacht regnet es im Nordwesten, sonst erst Schnee, der dann später in Regen übergeht. Im Südosten bleibt es bis zum Morgen bei zum Teil kräftigem Schneefall. Am Tag regnet es im Norden und Westen, im Südosten Schnee, der aber auch dort immer mehr in Regen übergeht. Später zieht sich der Regen in den Süden zurück. In der Nacht auf den Bergen auch orkanartige Böen und Schneeverwehungen. Morgen weht der Wind zeitweise frisch, im Norden stark bis stürmisch, dort schwere Sturmböen. In der Nacht +4 Grad in Ostfriesland und -4 Grad an den Alpen. Am Tag 3 Grad in Oberfranken und 10 Grad am Niederrhein. Am Dienstag Regen, Schnee und Graupelschauer, dazu ist es windig. Richtung Norden sinkt die Schneefallgrenze bis ins Flachland. Am Mittwoch Schnee, im Flachland auch Schneeregen oder Regen. Auch am Donnerstag gibt es gebietsweise Schneefälle.
Wir sind um 22.45 Uhr wieder für Sie da mit Karen Mioska. In Ihren Tagesthemen der Streit um die Akten im NSU-Untersuchungsausschuss und Sportereignis der Superlative, das Milliardengeschäft Super Bowl. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.